Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 4. Juli von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 25 Minuten.
Auch von mir nochmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort und auch euch, die ihr das digital verfolgt im Moment oder vielleicht später. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich komme mal mit einer gedanklichen Aufgabe zu Beginn. Wenn ich dir sagen würde, jetzt mal schnell ein Herz. Sollst mal schnell ein Herz aufmalen. Ich glaube, egal wie alt man ist, es würde irgendwie so ähnlich aussehen. Vielleicht nicht ganz so gleichmäßig, aber so die Richtung. So sieht ein Herz aus. Da sind wir uns alle einig. Und wenn man dann noch einen Pfeil dadurch malt, dann weiß man, okay, es geht um Verliebtsein, es geht um Liebe, um Gefühle, überschwängliche Gefühle vielleicht sogar. Dafür steht bei uns dieses Zeichen, dieses Herzzeichen. Liebe, vielleicht Güte, Verliebtsein, auch manchmal Herzschmerz, Zuneigung, all das, was so mit innerer Bewegtheit zu tun hat. Jetzt kann man fragen, woher kommt eigentlich dieses Zeichen? Auch wenn wir keine Kardiologen sind, wissen wir, unser Herz, was hier so schlägt, das sieht ganz anders aus. Das hat mit diesem Zeichen eigentlich rein äußerlich nun gar nichts zu tun. Und bis vor noch nicht mal 1000 Jahren wären die Menschen auch gar nicht auf die Idee gekommen, ein Herz so zu malen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo unser Herz herkommt, zumindest dieses Zeichen. Es gibt da den Minnegesang, also das war so das Liebesliedersingen der Ritterzeit vor noch nicht mal 1000 Jahren, spätes Mittelalter. Und ihr seht, da sind die Herzen schon zu sehen, so ganz grünlich. Daher kommt das tatsächlich. Es ist eigentlich Efeu. Also ein grünes Efeublatt stand für Liebe, nämlich in der Bedeutung, das hat mit Treue zu tun, das hat etwas mit andauernd, mit ewiger Liebe zu tun. Daher kommt dieses Zeichen. Irgendwann wurde es dann rot, weil es mit Herz und Blut und Herzschmerz zu tun bekommen hat. Aber eigentlich ein grünes Efeublatt. Liebe und Treue andauernd und ewig. Ich habe euch mal so einen kleinen Minnegesang mitgebracht. Übersetzt, du bist mein, ich bin dein, des sollst du gewiss sein. Du bist eingeschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüssellein, du musst immer drinnen sein. Also wenn du demnächst deinem Partner oder deiner Partnerin was Gutes sagen möchtest, dann lernst du das mal auswendig. Verloren ist das Schlüssellein, du musst immer drinnen sein. Ich kann kein Mittelhochdeutsch oder sowas. Also es geht um eine ewige Liebe. Man ist verschlossen, der andere oder die andere ist verschlossen im Herzen. Das war eben bis vor noch nicht mal 1000 Jahren so. Dann hat sich erst dieses Zeichen entwickelt. Und wenn wir nochmal 1000, 2000 Jahre zurückgehen, dann landen wir in der Bibel. Und da kommt das Herz auch ganz oft vor. Und die Schreiber und Schreiberinnen der Bibel, also zur Zeit der Bibel, wären nie auf die Idee gekommen, das Herz so darzustellen. Das gab es noch nicht, deswegen habe ich es hier mal grün gelassen, dass es uns daran erinnert, eigentlich sah das damals nicht so aus. Das Herz in der Bibel, wenn wir vom Herzen oder anderen Dingen reden oder geredet wird vom Menschen, müssen wir uns bewusst machen, in der Bibel geht es immer um den ganzen Menschen. Wir sind einer Kultur groß geworden, von den Griechen geprägt, die immer sehr aufteilt. Die sagt, da gibt's den Leib, da gibt's den Geist, da gibt's das Herz oder die Seele. Und das will man immer unterscheiden. Das war in der Bibel nicht so. Der Mensch wird nicht in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, sondern er wird immer als Ganzes gesehen. Und dann, wenn von den einzelnen Dingen die Rede ist, es gibt da das Herz oder es gibt den Leib, Fleisch genannt, oder Atem oder Geist, die Kraft, die Kehle. Kehle hat was mit Leben zu tun. Na, da holt man Atem. Die Seele wird das dann in unseren Übersetzungen genannt. Das meint immer einen Aspekt. Also es meint den ganzen Menschen, wie er lebt. Oder den ganzen Menschen, wie er sich damit auseinandersetzt, was er nun gerade will oder tut oder denkt. Also wir können nicht einfach das, was wir darunter verstehen, übertragen auf die Bibel. Das Herz kommt nun also auch oft vor, sogar ziemlich oft als Bezeichnung, meint manchmal schlicht und ergreifend das Körperorgan, dass das Herz schlägt und wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist ein Mensch tot. Also das hat man auch damals schon gewusst, dass das so ist. Dann meint es manches Mal aber selten sowas wie Emotionen oder Wünsche. Nicht im Sinne von Gefühlen, wie wir das so denken, Verliebtseinsgefühle, sondern eher, wenn ein Mensch etwas will oder wenn sein Herz etwas begehrt. Vor allem aber, und das ist für uns ein Umdenken, meint es den Ort, wo der Mensch denkt, wo er seinen Willen hat, wo er Entscheidungen trifft oder Pläne macht. Das meint oft das Herz. Es geht nicht so sehr um den Sitz des Gefühls, das ist im biblischen Verständnis, in der Kultur ein bisschen tiefer. Also im Bauch, in der Bauchgegend, da steckt das Gefühl. Das wissen wir ja auch, wenn wir aufgeregt sind, dann schlägt das auf den Magen oder so. Das hat man damals auch schon gemerkt. Also das Gefühl sitzt eher im Bauch und das Herz ist da für das Denken oder den Willen. Wenn der Mensch einen Plan fasst, dann geht das von Herzen. Und es steht dann auch in einer gewissen Weise für die ganze Person. Das, was wir mit Personen bezeichnen würden oder wenn man von sich selbst redet, das Selbst. Dass ich, solche Begriffe gibt es im Alten Testament zumindest überhaupt nicht und auch nicht zur Zeit des Neuen Testamentes. Man hat dann von dem Herzen des Menschen geredet und meint damit den ganzen Menschen. Also wenn wir Bibeltexte lesen, dann bringen wir natürlich immer unser Verständnis mit. Wenn wir Herz lesen, dann denken wir, ach, das hat was mit Gefühlen zu tun, mit wie geht's mir denn gerade so. Und es meint eigentlich was anderes. Und das wollen wir uns mal anhand des ganz bekannten Doppelgebots der Liebe anschauen. Ich habe hier mal die Version aus Markus 12 mitgebracht, die Verse 28 bis 31 nach der Basisbibel. Ein Schriftgelehrter fragte Jesus, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das kennen wir, das Doppelgebot der Liebe. Also der Mensch wird aufgefordert, Gott allein zu lieben und das mit allem, was sein Menschsein ausmacht. Seele, Denken, Kraft, kommt hier alles vor und es kommt eben auch das Herz vor. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen. Wenn wir jetzt darunter Gefühle verstehen, dann kriegen wir ein bisschen Schwierigkeiten. Wie macht man das denn so, Gott zu lieben, wie wenn man verliebt wäre? Könnte man vielleicht sagen, ja, gerade haben wir ja schön hier eine Anbetungszeit gehabt. Und das ist so ein Ort, eine Zeit, wo viele, vielleicht sogar die meisten, so eine Zeit haben, wo das innere Menschsein, die Seele, sich zum Herrn erhebt, wo es auch etwas mit Gefühlen zu tun hat, dass wir uns Gott nahe fühlen, wenn wir ihn loben und anbeten. Das wurde ja auch in dem Text ganz am Anfang so gesagt. Das könnte so ein Ort sein. Aber vielleicht ist das für dich gar nicht so ein Ort. Vielleicht sagst du, oh, drei Lieder heute, Anbetungszeiten, na, mal sehen, ob ich das überstehe. Oder die am Fernsehen sind, nutzen es vielleicht, um schnell noch einen Kaffee zu holen. Also es muss nicht jeder so eine innere Gefühlswallung damit verbinden, wenn jetzt angebetet wird. Wenn wir das darunter verstehen würden, dass wir Gott mit ganzem Herzen lieben sollen, dass es also immer so sein soll, als wenn ich mich verliebt fühle, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Das kann man erstens gar nicht so richtig produzieren und es liegt einem vielleicht auch gar nicht. Aber gehen wir mal davon aus, von dem, was wir gehört haben, gerade so ist das auch gar nicht gemeint. Es meint eher mit dem ganzen Willen, mit der Entscheidung, mit dem, wie ich mein Leben gestalten will, Gott zu lieben. Ich möchte uns das mal versuchen, heute Morgen anhand von drei Personen vor Augen zu malen, wo das vielleicht ein bisschen deutlich wird, was das meint, von ganzem Herzen Gott zu lieben. Nämlich anhand diesen drei großen Personen, den ersten Königen Israels, David, Saul und Salomo. Und ich komme darauf, weil das von David zumindest ausgesprochen gesagt wird, dass es da etwas mit dem Herzen zu tun hat. Also da lesen wir im 1. Samuel 16, dass der Prophet Samuel losgeschickt wird, um David zum König zu salben oder jemanden, einen Sohn von dem Menschen Isai, Und dann lässt er sich so die Söhne zeigen und da kommt der erste, das ist so ein stattlicher Erstgeborener. Und dann sagt Gott zu dem Samuel, oder Samuel sah den Eliab, das war so dieser Erstgeborene von Isai, und dachte, das ist er. Vor dem Herrn steht sein Gesalbter, also der Gesalbte ist der, der also König werden soll. Doch der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine große Gestalt, ich habe ihn nicht in Betracht gezogen, denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. Und dann kommt ein bisschen später David und das ist dann offensichtlich der, dessen Herz Gott hier ansieht und sagt, das ist der Richtige. Jetzt würden wir uns gerne noch so einen kleinen Fußnote wünschen, dass dazu noch steht, ja, was hat er denn nun gesehen beim David? Wie sah denn sein Herz aus, also sein innerer Mensch? Geht hier nicht um Kardiologie oder sowas, sondern wie sieht denn sein innerer Mensch aus, dass Gott sagt, er ist es? Aber das wird uns nicht gesagt, sondern wir können das nur schließen aus dem, was dann später gekommen ist. Und ein nächster interessanter Hinweis, oder der ist in biblisch von der Abfolge sogar vorher, ist, als es um Saul geht. Saul war ja so der erste, zumindest König, oder so der erste von allen Stämmen gewählte König zumindest. Und dann kommt schon im 1. Samuel 13, dass Samuel, der also immer der Zuständige von Gott her war für all diese Dinge, der geht da zum Saul und sagt zu ihm, du hast töricht gehandelt. Hättest du das Gebot bewahrt, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, dann hätte er jetzt deine Herrschaft über Israel für immer gefestigt. Nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht, denn du hast nicht bewahrt, was der Herr dir geboten hat. Zwei Aspekte. Zum einen, Saul hat was Falsches gemacht, deswegen also wird ihm diese Zusage Gottes entzogen. Jetzt kann man fragen, was hat er denn Falsches gemacht? Also es geht im engeren Zusammenhang darum, dass er nicht auf Samuel gewartet hat in einer kämpferischen Situation, einer Kriegssituation und schon vorher ein Brandopfer gebracht hat, um Gott gnädig zu stimmen. Das war seine Sünde sozusagen. Nur mal kurz zu merken, das hat hier der Saul falsch gemacht. Aber es wird uns jetzt schon gesagt oder Gott kündigt hier schon den David an, dass es ein Mensch nach seinem Herzen ist. Man hat Gott kein Herz, also das ist menschliche Rede von Gott, aber es geht darum, dass offensichtlich der David einer ist, der nach Gottes Willen ist, der von Gott her richtig ist. Das sieht er hier schon und das hat er hier schon so angesagt. Also der Saul hat irgendwas falsch gemacht. Brandopfer gebracht da, wenn man es liest, erscheint einem das jetzt nicht ganz so dramatisch, was er da gemacht hat. Aber Gott hat schon den David im Blick, der nach seinem Herzen ist oder der das richtige Herz hat. Schauen wir mal ein weiter. Wenn wir jetzt bei David lesen, dann lesen wir vieles, wie er glaubensvoll den Weg Gottes gegangen ist, David und Goliath und all diese anderen Dinge, wie er also seinen Dienst und sein Königreich angefangen hat. Aber dann kommt diese eine dramatische Situation, 2. Samuel 11 und 12, nämlich Davids Ehebruch mit Bathseba. Also auch das will ich nur kurz skizzieren, man kann das in Ruhe nachlesen. Da sieht David etwas gelangweilt zu Hause, König zu Hause und nichts los und sieht da die Bathseba, also eine schöne Frau, wie sie sich da gerade badet. Und dann nimmt er sie und begeht mit ihr Ehebruch. Problem war, sie war verheiratet und dann lässt er mit einigen hin und her ihren Ehemann umbringen, um ihn zu beseitigen. Und nach der angemessenen Trauerzeit heiratet er dann die Witwe. Das ist unter uns gesagt für mich gefühlt etwas heftiger, als wenn man mal zu früh ein Brandopfer gebracht hat, wenn ich das jetzt mal mit Saul vergleichen soll. Also das ist eine Sünde, wo ich eher sagen würde, das ist ein bisschen mehr. Also zum einen Ehebruch zu begehen, kann man schon mal kräftig drüber nachdenken, ob das so in Ordnung ist. Dann auch noch den Ehemann umbringen zu lassen, da kommt schon ganz schön was zusammen. Also wenn man das mal miteinander vergleicht, würden wir sagen, David ist der Mensch nach Gottes Herzen oder Gott sieht sein Herz und sagt, er ist richtig und den Saul hat er dann gleich verabschiedet. Aber, und das kommen wir, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn wir uns nämlich Salomo zuwenden, merken wir gleich, dass Gott trotzdem an David festgehalten hat, offensichtlich. Also von Salomo wissen wir ja, was uns so sofort einfällt, wenn man so eine Umfrage machen würde, zumindest die, die sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, würden sagen, ja, das ist doch der mit der Weisheit. So der überaus Weise, der so um Gottes Weisheit gebeten hat und sie auch bekommen hat. Dann sagenhafter Reichtum, das sind so die Dinge, die wir mit Salomo verbinden. Kann man auch nachlesen, 1. Könige, Kapitel 3 oder Kapitel 5, da kann man das lesen, wie der Salomo so war. Aber er ist offensichtlich nicht so geblieben, denn da ist die Bibel auch ehrlich mit uns oder gibt das weiter. Das Ende von Salomo war da nicht mehr ganz so rühmlich. Ich lese uns mal 1. Könige 11. König Salomo hatte neben der Tochter des Pharao, die er als erste geheiratet hat, viele ausländische Frauen, die er liebte. Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und Hethiterinnen. Sie stammten aus den Völkern, vor denen der Herr die Israeliten gewarnt hatte. Verbindet euch auf keinen Fall mit ihnen, sonst wenden sie euer Herz ihren Göttern zu. Doch Salomo hing an diesen Frauen und liebte sie. Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, doch seine Frauen hatten einen schlechten Einfluss auf ihn. Also Salomo, jetzt, wenn ich jetzt das Bild, das Kopfkino bei euch sehen könnte, wie sich alle überlegen, wie macht man das denn mit 1000 Frauen, wie geht das denn rein familiär, so mal bei Salomos zu Hause am Tisch mal reingucken, wie die das so gemacht hat, kannte er die überhaupt alle mit Namen und wie auch immer, also darum geht's hier nicht. Es geht hier nicht darum, dass wir überlegen, wie geht das denn eigentlich, dass es mehr so eine, soll eigentlich deutlich machen, wie groß seine Sünde letztlich ist. Also er ist abgefallen von Gott, hat hier Dinge getan und das kommt gleich in den Versen noch viel mehr und viel deutlicher, von denen Gott, also was das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann. Dass man sich nämlich fremden Göttern zuwendet und das tatsächlich passiert bei Salomo. Als Salomo alt geworden war, ab Vers 4, sorgten sie dafür, dass er sich fremden Göttern zuwendete. Sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Salomo verehrte nämlich auch fremde Götter, Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, das scheußliche Götzenbild der Ammoniter. So tat Salomo, was der Herr verurteilt. Er vertraute nicht voll und ganz auf den Herrn, wie es sein Vater David getan hatte. Also das Urteil von Salomo ist hier mal gar nicht mehr so gut. Und es hat auch Folgen. Also wenn man dann weiterliest, wird gesagt, dass deswegen Gott also die Herrschaft aufteilen wird. Dann entsteht das Nord- und das Südreich. Und für Salomo, für die Nachfolger Salomos bleibt nur noch Juda übrig. Also das hat Folgen. Salomo, das Urteil über ihn ist so wie später über viele Könige, wenn wir das weiterlesen, dass sie also überhaupt nicht auf Gottes Wegen geblieben sind. Aber was hier gesagt wird, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem David, ist, dass, positiv ausgedrückt, sein Herz ungeteilt beim Herrn war. Also das, was Gott am Anfang gesehen hat, dass David der Richtige ist, weil sein Herz richtig ist und er ein Mann nach Gottes Herzen ist, das wird hier nochmal bestätigt. David lebte da schon nicht mehr. Er war einer, der ungeteilt beim Herrn war, mit seinem ganzen inneren Menschen, mit dem, was seine Pläne, seine Erkenntnis, sein Denken ausgemacht hat. Und hier kriegen wir schon so einen kleinen Hinweis, was das bedeutet. Er vertraute, also positiv gesagt, David vertraute voll und ganz auf den Herrn. Also wenn wir danach fragen wollen, was macht das aus, den Herrn von Herzen zu lieben, da geht es nicht zuerst um Gefühlsaufwallungen, sondern da geht es darum, mit ganzem Herzen, mit ganzem inneren Menschen sich auf Gott zu verlassen, sich ihm anzuvertrauen und bei ihm zu bleiben. Und das wird gerade in dieser Geschichte, dieser Episode, die wir gerade schon angeschaut haben, bei David deutlich. Für alle, die sich schon etwas auskennen, merken, das war nur der erste Teil der Geschichte da mit Bathseba. Das ging doch noch irgendwie weiter, tatsächlich. Jetzt kommt der zweite Teil. Also der Ehebruch ist passiert, der Uria ist ermordet Und dann kommt der Prophet Nathan zu David und erzählt ihm eine Gleichnisgeschichte von einem Mann, der ein Schäfchen hat und das besonders liebt, und dann kommt ein anderer und nimmt ihm das weg. Und David reagiert darauf und sagt, das ist aber ganz schlimm. Und dann sagt der Nathan zu ihm, du bist der Mann. Also sagt ihm auf den Kopf zu, das ist das, was du hier gerade gemacht hast mit diesem Uriah. Du hast ihn nicht nur umgebracht, du hast ihm seine Frau, sein liebstes Schäfchen in Anführungszeichen, weggenommen. Du bist der Mann. Das war mutig von dem Nathan. Und jetzt kommt es drauf an, wie der David reagiert. Was macht er damit? Also da ist einer seiner Ratgeber, einer der Propheten, der ihm sagt, du hast was Falsches, grundlegend Falsches gemacht. Hätte er sich auch denken können, aber manches Mal muss einem sowas ja gesagt werden, weil es einem sonst nicht auffällt. Wie reagiert er? Nach rechts oder nach links? Ich will jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist, also nach rechts oder links. Heutzutage, wenn man in der Türkei oder in Russland oder Hongkong oder in ganz, ganz vielen anderen Staaten lebt, da genügt das, dass man nur mal in irgendeinem Blog schreibt, da ist was nicht in Ordnung und schon landet man im Gefängnis. Also die Möglichkeit hier für David, den Nathan mal ganz gründlich wegsperren zu lassen, die wäre gegeben gewesen. Das hätte er machen können. Also so hätte er reagieren können, eine Seite. Oder er reagiert anders, und das lesen wir eben auch. Darauf sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete David, der Herr hat dir deine Sünden vergeben, du wirst nicht sterben. Da gibt's noch ein paar Folgen, aber grundsätzlich macht das deutlich, David ist umgekehrt. Er ist eben nicht auf seinem falschen Weg geblieben, sondern er hat sich Gott anvertraut, hat um Vergebung gebeten, ist mit Gott weiter unterwegs gewesen. Und das unterscheidet ihn so grundlegend von Saul oder auch von Salomo in diesem Fall oder von vielen anderen. David war ein Mann nach Gottes Herzen oder hatte das richtige Herz, die richtige innere Einstellung, dass er nämlich an dieser Stelle und auch an anderen Stellen bei Gott geblieben ist. Also zusammengefasst, Davids Herz war ungeteilt beim Herrn, weil er voll und ganz auf Gott vertraute. Das haben wir gerade bei Salomo gelesen. Und das könnte oder bedeutet konkret, ein paar Punkte nochmal zum Bewusstmachen, David hörte seinen Freunden zu, hörte auf seine Ratgeber. Das scheint auch zu einem Leben nach Gottes Herzen zu gehören oder mit der richtigen Einstellung der Inneren, dass man auf die hört, die mit einem unterwegs sind. Die Freunde, Ratgeber, Brüder und Schwestern, Ehefrauen und Ehemänner und was es sonst so an Ratgeber gibt, die einem Gott so auf den Weg mitgibt. Dass man darauf hört, dass man darauf reagiert. Und es gehört offensichtlich dazu, das richtige Herz zu haben, die richtige innere Einstellung, dass man Schuld auch eingestehen kann. Dass man nicht nur erklärt, wie es zur Schuld gekommen ist. Das ist ja manchmal so der Weg, wie wir damit umgehen, wenn uns jemand sagt, das und das hast du falsch gemacht, dass man dann sagt, ja, aber das war ja der dessen und so. Dann erklärt man, wie man dazu gekommen ist. Zu sagen, ja, stimmt, da habe ich was falsch gemacht, das ist etwas anderes. Und er bittet Gott um Vergebung. Also er bleibt nicht dabei, dass er sagt, ja, das war so, kann man nichts machen oder wir sind alle kleine Sünderlein oder was man sonst so alles sagen könnte, sondern er bittet Gott um Vergebung. Er macht das, er wendet sich Gott zu und bringt das wieder in Ordnung. Und er ändert sein Leben. Er nimmt es eben nicht als Ausrede, dass es immer sowas passieren muss, halt kann oder das kann man schon mal vorkommen für einen König, sondern er ändert sein Leben. Zumindest lesen wir anschließend nicht mehr, dass er in dieser Art und Weise, wie vielleicht Salomo Frauen aufgehäuft hätte in seinem Leben. Also, was heißt es, Gott zu lieben von ganzem Herzen? Das hat nicht zuerst etwas mit innerer Gefühlsaufwallung zu tun, auch wenn das immer wieder mal sein kann und das auch gut so ist, sondern es heißt, hinzuhören auf die, die mit einem unterwegs sind, offen zu sein für das, was einem andere sagen. Dann auch Schuld eingestehen zu können. Also nicht nur sich rauszureden, nicht nur zu erklären, sondern zu sagen, ja, das stimmt, das war falsch, das war ein Fehler, da habe ich gesündigt vor Gott und vor Menschen. Und Gott um Vergebung zu bitten. Also nicht bei sich selbst damit zu bleiben oder anderen Vorwürfe zu machen, sondern sich damit vor Gott auszusprechen und das Leben zu ändern. Ich möchte uns damit aus diesem Fragezeichen Gott lieben von ganzem Herzen ein Ausrufezeichen machen. Es geht. Es geht, weil es mit unserer Entscheidung zu tun hat, mit unseren Plänen, mit unserem Willen, mit unserem Denken zu tun hat. Und ich möchte uns damit zum Abendmahl gleich einladen und uns einladen zu einem Moment der Stille, wo wir über diese Fragen oder Aussagen nachdenken können. Setzt du dich mit dem auseinander, was dir gute Freunde und Ratgeber sagen? Gehört das zu deinem Leben dazu, hinzuhören? Bist du bereit, eigene Schuld einzugestehen? Geht das überhaupt? Und das, die gute Nachricht, dass wir in Jesus Christus jederzeit zu Gott kommen können und ihn um Vergebung bitten können, auch heute Morgen. Auch das, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst, das geht. Das ist eine konkrete Möglichkeit, das mit Gott in Ordnung zu bringen. Und die gute Nachricht geht weiter. Durch Gottes Geist ist Lebensveränderung tatsächlich möglich. Es geht nicht nur darum zu sagen, ja, ich will mich jetzt mal anstrengen, sondern Gott gibt uns durch seinen Geist die Möglichkeit. Ich hatte darüber auch zu Pfingsten gepredigt, wer das nochmal nachhören möchte. Die Möglichkeit gibt es. Es ist möglich, Leben zu verändern, weil Gott uns durch seinen Geist die Kraft dazu gibt, die Möglichkeit gibt. Ich möchte dich einladen, diese Fragen oder Aussagen, diese Aufforderung noch einen Moment auf dich wirken zu lassen. Und dann wollen wir ein Lied singen und uns so auch auf das Abendmahl einlassen. Aber das lassen wir einen Moment stehen und du bist eingeladen, darüber nachzudenken und mit Gott ins Gespräch zu kommen.